Fünfter Platz. Gemeindegründung mit einer Strategie. Ich hab gedacht, dass ihr alle Französisch kennt, gell? Denn wir sprechen dann im Himmel Französisch, das ist ganz klar. Zuerst diesen Gedankengang, wenn wir von Strategie reden, dann reden wir von einem Ziel. Und dieses Ziel möchten wir erreichen. Und die Jüngeren, die mit mir sind, im Teamleben, ich hatte die große Freude bis heute, dass über 40, also nacheinander mit uns waren in diesen 25 Jahren, die jetzt im Dienst stehen am Gemeindebau. Und was ich ihnen lernen musste, ist ein Ziel setzen. Da sind wir, da ist das Ziel. Die verschiedenen Etappen, das hat 2 P im Deutsch, gell? Die verschiedenen Etappen zu markieren, wo geht der Weg durch. Und dann, wir wissen, dass die Zeit da durchgeht, einerseits etwa die Termine setzen, wenn es möglich ist, und andererseits das setzen, was wir brauchen, materiell, um das Ziel zu erreichen. Die jungen Mitarbeiter müssen alle überlegen können, das ist das Ziel, ich bin verantwortlich von dieser Ortschaft, ich möchte dieses Ziel setzen. Das sind die verschiedenen Etappen in dieser Zeit, wo ich hinlangen möchte, in der Evangelisation, im persönlichen Kontakt, in meinen persönlichen Mitteln. Und für dieses Ziel zu erreichen, braucht es so und so viel Franken. Da kann man beten, Herr, wir brauchen noch 1850 Franken. Und nicht, Herr, wir brauchen Geld. Ne? Da oben läuft es, glaube ich, ganz präzise. Und wenn wir ein präzises Ziel haben und wissen, was es kostet und wo es durchgeht, da können wir auch immer wieder sehen, wie die Wunder Gottes im Alltag da sind. Wie der Herr antwortet und wie wir die Ziele erreichen können und was es für eine Freude gibt im Leben von einem Missionaren, wenn er Ziele erreichen kann. Und nicht einfach auf Dinge arbeite, die unmessbar sind. Nicht? Da komme ich zu Missionare. Ich bin in 2 Missionen ein bisschen schon ein Ratschlaggeber für Missionare. Ja? Da komme ich zu Missionaren und frage, was hast du für ein Ziel? Ja, die Ehre Gottes. Ja? Ist klar, ich bin sehr dankbar dafür, dass ihr das Ziel habt. Ne? Wie erreichst du das? Und wann? Ja, warte mal. Ja, wir leben doch für den Heiland, ne? Ja, klar, ganz klar. Ja? Und jetzt, wie geht's weiter? Und es ist so schön, wenn man lernen kann, zu überlegen, miteinander überlegen als Team und wissen, wir gehen zu diesem Ziel, wir können es erreichen und wir brauchen Mittel. Ich komme vielleicht noch zurück darauf, wenn wir vom Teamleben reden. Nein, das ist das falsche Bild. Hä? Also, Gemeindegründung mit einer Strategie. Da sage ich einfach, wie wir gearbeitet haben. Man kann ganz anders arbeiten, dass ihr versteht, wie wir gearbeitet haben. Die erste Gemeinde wurde gegründet und diese Gemeinde hat uns ausgesendet in die Vogesen. Das war so. Das war eine Jugendarbeit, das wurde Gemeinde durch Bekehrungen und Schulung. Da haben die Älteste geschult. Und dann waren wir in dieser Gemeinde 16 Missionare. Ist doch viel, ne? Vollzeitlere. Aber das war nicht gesucht. Aber Gott hat junge Menschen berufen. Und da müssen die Ältesten auf die Knie beten und fasten, Apostelgeschichte 13, und vom Herrn erwarten, wo schicken wir wer hin? Und wir waren alle bereit, irgendwo hinzugehen, da wo die Ältesten sagen. Dann haben sie gesagt, Ursula und Daniel, Vogesen. Okay, Vogesen. Ja. Und zwei Junge noch, die ledig waren, zwei Junge haben auch gesagt, wir wollen mit in die Vogesen. Da sind wir zu viert in die Vogesen. Diese Gemeinde hat uns gesendet, nach Handauflegung und Gebet sind wir weggezogen in die Vogesen. Den Vogesen, was haben wir gemacht? Mal eine Wohnung gesucht natürlich und diese Wohnung gemietet, eingerichtet und anfangen zu beten für die Stadt, wo wir waren. Und in der ersten Zeit haben wir vor allem Zeit genommen, um das Volk kennenzulernen. Im Kontakt mit den Menschen Und einfach mit verschiedenen Möglichkeiten Seemannsarbeit treiben, gell? Matthäus 13, aussehen, die Saat ausstreuen zu den Leuten, so wie die Ideen da sind und so wie die Gaben da sind von diesem Team, das wir waren. Die zwei Mädchen, die mit uns waren, die hatten Mut, muss ich sagen. Die haben während Jahren jeden Morgen einen Bibelstand gehabt auf dem Marktplatz von einer anderen Ortschaft in der Gegend. Jeden Morgen, inklusive Sonntag. Weil es bei uns in der Gegend Märkte hat, gell? So Regionalmärkte, jeden Tag an einem anderen Platz. Und da kommen die meisten Leute hin. Die waren miteinander mit einem alten 2CV, gell, der ganz verlottert war. Den ich kaufte mit dem Kindergeld, also der Staat hat ihn gezahlt praktisch, ne? Evangelisation. Ja, Frankreich bezahlt viel, gell? Und dann, da konnten wir diesen 2CV kaufen, er hatte nur 24 Jahre alt, als ich ihn kaufte, ne? Diesen 2CV, ne? Und diese zwei Mädchen, die waren jeden Morgen von 7 bis 12, Mark, Bibelstandarbeit, Traktaten verteilen. Und am Nachmittag hatten sie Zeit, dass wir miteinander eine Zeit nehmen, jeden Tag zum Beten und Zeit zum Bibellesen, zum Studium und dann auch Menschen zu besuchen, die offen waren durch die Bibelmacharbeit. Wenn man diesen Stand anschaute, hat man das Gefühl, ja, das nützt ja gar nichts. Ne? Wenn ich aber zurückschaue heute, nach diesen 20 Jahren in den Vogesen, sind über 2000 Bibel verkauft worden. Das macht natürlich nicht viel auf 20 Jahre. Aber die sind in den Häusern. Und da konnte ich Radiosendungen geben, weil wir viel Johannes-Evangelium verteilt haben der Bevölkerung, gell? Immer wieder. Da habe ich Radiosendungen gegeben und habe immer den Zuhörern gesagt, während diesem Lied habt ihr jetzt die Zeit, um das Johannes-Evangelium zu suchen und zu holen. Es ist entweder in der Bibel oder im Evangelium, das sie bekommen haben. Und wir werden diesen Abschnitt lesen miteinander und ich werde etliche Erklärungen geben. Da habe ich Radiosendungen gegeben, als ob das Volk mit der Bibel zu Hause wäre und die Seite geöffnet hat. Ne? Und gelesen, gesagt, dieser Vers, das heißt das und das. Und im Zusammenhang, wie wir sehen, es geht so. Ne? Bibelstunde am Radio, ne? Einfach. Und Menschen sind zum Glauben gekommen. Das ist natürlich die Arbeit vom Heiligen Geist. Aber Seemannsarbeit, immer weiter. Und die Ideen, die da sind, wieder in die Tat umsetzen. Und sobald das Menschen Interesse haben, die Menschen besuchen, in Kontakt sein mit ihnen und was wir gesehen haben in der Strategie vom Heiland, Zeit haben, mit ihnen zu sein. Es war nicht leicht, das Verzichten für Ursula, meine Frau, denn ich war praktisch jeden Abend weg bei anderen Leuten, habe schon gesagt. Und man hat doch Freude, zu Hause Menschen zu empfangen, gell? Für eine Frau ist das so schön, wenn sie kann das Zimmer bereit machen, Kaffee machen und so und empfangen. Das ist der schönste Teil. Aber sie war einverstanden mit mir, dass wir alles Schöne dem anderen geben müssen. Der andere muss die Freude haben, mich zu empfangen. Diese andere Frau muss die Freude haben, mir einen Kaffee zu machen. Ja? Diese anderen müssen die Freude haben, der Weg haben, der am einfachsten ist. Und nicht denken, sie müssen zu uns kommen. Und wenn du bei den Leuten bist, da siehst du es viel schneller, um was es geht. In allem, was drum ist, gell? Im Leben miteinander, in den Reaktionen, in der Haltung mit den Kindern. Da kommt so vieles einfach, wo du merkst und wo du schon deine Gebetsanliegen hast und wo du etwas siehst, wie du weitergehen musst damit. Also zu den Leuten gehen, auch wenn es für uns der schwerste Weg ist. Ich sage das Gleiche immer, wir müssen immer in der Schwachheit sein und den Menschen die Möglichkeit geben, stark zu sein. Dann hat das Evangelium Kraft. So habe ich auch Zeugen Jehova getroffen, wo sie vier waren und nicht alleine, gell? Wenigstens hatten sie richtig Zeit zum Schießen, oder? Zum Laden, Schießen, ne? Aber ich hatte die Freude, dass ich ein Lehrer von den Zeugen Jehova, in der Nacht kam ich immer zu ihm und mit meinem Auto weit weg, dass das niemand gemerkt hat, ne? Und habe ihn geschult vom griechischen Text her, er war ein studierter Kerl, vom griechischen Text her hat er angefangen, die Bücher der Zeugen Jehova zu korrigieren. Da kam er zum Glauben, da wurde er rausgeschmissen, ne? Ist jetzt auch ein Ältester in einer Gemeinde, war Lehrer bei den Zeugen Jehova. Die Kraft, die sie haben, stört uns ja nicht. Sie können 10 Mann sein, gell? Wenn du wohl bist in der Schwachheit, wenn es dir wohl ist in der Schwachheit. Ne? Man kann keiner tiefer bringen als am Boden. Ne? Und du weißt ja, dass das, was überzeugt, sind nicht deine intellektuellen Argumente, sondern deine Haltung zu ihnen überzeugt. Du kannst alle Argumente haben, dass sie überzeugt werden, und sie sind es nicht, wenn deine Liebenshaltung nicht stimmt. Und du kannst auch Verschiedenes, musste ich zugeben, von unserem evangelikalen Lager, wo Sachen nicht biblisch sind. Muss ich es zugeben. Nicht meinen, die Sekten haben das Unbiblische und wir das Biblische. Es hat auch vieles in unseren Traditionen, wo wir ein großes Fragezeichen hinstellen müssen. Also, wenn jemand Interesse hat, da gehst du dann zu den Leuten und da brauchst du dann, was du willst, aber dann weißt du, was du bringst. Entweder dieser kleine Ordner oder das Ding vom Gibson oder was du weißt, was du gebrauchen kannst, um das Evangelium weiterzugeben, das brauchst du dann. Und die Reihenfolge von den Themen, die bestimmst nicht du, sondern im Gespräch mit den Leuten merkst du halt, also da, die verstehen ja gar nicht, die haben ein ganz falsches Gottesbild. Dann bist du am Vorschlagen im Besuch. Das nächste Mal, glaube ich, wäre es schön, wenn wir mal in die Bibel hineinschauten, zu wissen, wer ist eigentlich Gott? Was denkst du? Wollen wir das nächste Mal schauen? Und hast du wieder die Möglichkeit, Punkt weiter. Und da merkst du im Gespräch, da ist ein ganz anderes Problem. Das sind Leute, die in einem Extremismus waren, vielleicht mit Heiligen Geistfragen und so. Ja, dann schlagst du vor, nächste Mal, glaube ich, wollen wir mal schauen, was die Bibel sagt über Heiligen Geist, was sie sagt über die Früchte, was sie sagt über die Gabe, wollen wir da reinschauen, gell? Und das sind aber Themen, die hast du vorbereitet. Aber die Reihenfolge bestimmt der Mensch mit dem, was er braucht, was du merkst in der Gemeinschaft mit ihm. Und versuche bitte nicht, den Menschen den Knochen wegzunehmen, ich rede jetzt von einem Hund, gell? Den Knochen wegzunehmen, den sie so festhalten, wenn sie nicht daneben ein schönes Bifteck haben zu messen, gell? Wenn Leute anfangen im Gespräch mit der Maria, die habe ich sehr gerne, die Maria. Meine Frau heißt Ursula Maria. Aber die von der Bibel habe ich auch gerne, denn die war wirklich eine Dienerin Gottes, die war wunderbar als Frau, muss sagen. So eine Demut, so eine Haltung zu haben. Und wenn die Katholiken auf das kommen, ja, was denken sie davon? Da zeige ich ihnen immer, da wo Maria gesagt hat, ne, den Jüngern, macht alles, was er euch sagt. Und dann fange ich immer mit dem an. Und sage, jetzt wollen wir mal schauen, was er gesagt hat. Ne? Und da bin ich voll drin. Ne? Ne? Denn ich will nicht auf diesem Knochen nagen, den sie festhalten und wo jedes Mal, ja, wenn man rankommt. Ist nicht mein Job. Ja. Ich möchte, dass die Menschen Jesus kennen und da überwältigt sind und dann plötzlich wird das alles andere fad. Gell? Und der Knochen so trocken. Ja. Also das in der Beziehung, im Gespräch mit ihnen, aber auch wenn ich rede hier von Gespräch und Kontakt, da gibt es hier auch in diesem Gebiet ganz praktische Hilfe. Ich weiß, dass wir alle wenig Zeit haben, aber wenn es um Menschenrettung geht, dann manchmal müssen wir ein Programm einschalten, das ungewöhnlich ist. Und ich glaube, manche brauchen Hilfe. Ich war so froh, dass die zwei Mädchen, also Gabi und Muriel, sie sind jetzt beide Frauen von Missionare geworden inzwischen, aber dass Gabi und Muriel, die zwei Mädchen so bereit waren, auch in verschiedenen Frauen haben sie geholfen, um zu nähen, um Kleider zu reparieren und so weiter, gell? Und vor allem in einem Quartier, wo fast nur Moslem waren. Und so haben sie mit über 20 Frauen haben sie Gemeinschaft und konnten vom Evangelium reden. 20 Frauen, die unter Druck standen von den Männern, also Moslem, ganz überzeugte Moslem, gell? Und die Frauen haben da inneren Frieden gefunden. Wir wissen nicht, ob alle bekehrt sind, aber sie sind ganz abgekapselt. Man kann sie gar nicht mehr richtig erreichen, gell? Aber sie hatten da in dieser Arbeitsgemeinschaft, würde ich sagen, konnten sie das Evangelium kennen. Und da kommt dann vielleicht Bekehrung. Das war ja das Wunder, gell? In dieser Nacharbeit. Und nachher gehst du weiter mit ihnen. Gehorsam, Taufe, gell? Gehorsam, und dann nach dem Gehorsam kommt wieder Schulung. Das ist dann bei mir E2. E1 ist die Schulung von diesen 10 Themen, gell? Und E2 kommt hierhin. Und das ist wieder persönliche Schulung für den Neubekehrte. Es gibt hier einfach die 14 Themen, die wir haben in den Gemeinden, die wir dann persönlich schulen für die Neubekehrten. Dass wir in den Gemeinden nicht immer bei der Milch bleiben müssen, weil neue immer dazukommen, aber dass wir in der Gemeindearbeit und in der Predigt weiterziehen können und auf das solide Bibelkenntnis gehen können und wissen auch, zum Beispiel mit dem Abendmahl, dass wir nicht jedes Mal sagen müssen, wenn aber jemand, nicht, und nicht umsonst, und dann hat man Freude, jemand, ne, und dann wird alles wieder so. Aber dass jeder die Verantwortung hat, denn jeder ist zu Hause geschult worden, weiß, um was es geht. Wenn wir das Abendmahl nehmen miteinander, dann weiß jeder Bescheid, was in der Bibel steht, was seine Verantwortung ist. Da kann es wirklich ein Freudesmahl werden, ohne dass wir immer die Angst haben, und immer irgendwie einen Druck ausüben. Also die verschiedenen Themen sind, kannst du aufschreiben, aber ganz anders machen, auch wie du willst, gell? Ich sage nur, wie wir es machen. Zwei Themen. Das erste, wie die Bibel lesen. Das zweite, wie die Bibel studieren. Ich weiß nicht, ob du dasselbe merkst. Ich gehe in viele Gemeinden, wo ich manchmal, ohne zu übertreiben, beim Wegfahren mit Tränen wegfahre, weil ich das Gefühl hatte, dieser Gemeinde könnte man egal was erzählen. Die kennen so schlecht die Bibel. Wo ich sage, Heiland, wenn da eine Irrlehre reinkommt, wer wird sie entdecken? Und ich glaube, in der Endzeit, wo wir sind, brauchen die Leute eine feste, solide Grundlage im Gottes Wort. Dass sie nicht einfach mitgerissen werden mit alles und egal. Also Bibel lesen lernen, studieren lernen. Drittens die Gemeinde Jesu. Also was ist Gemeinde Jesu? Das ist der Neubekehrte. Dass er nicht in seine alte Traditionen hineinkommt, rein schon vom Gespräch her. Gell? Dann hörst du Katholiken sagen jetzt am Sonntag, ich gehe in die Kirche. Gell? Das kann man gar nicht biblisch in die Kirche gehen. Wie willst du in die Ekklesia hineingehen? Entweder bist du drin, 24 Stunden auf 24, oder nicht, ne? Aber du kannst in einen Saal gehen. Und wenn du aus einem Saal in der Pionierarbeit eine Kirche machst, dann wird dieser Saal ein Saal, der nur gebraucht wird, eigentlich für bekehrte Menschen. Und dann wird dieser Saal ein heiligen Platz. Den gibt's ja gar nicht. Wenn es ein Saal ist, da kannst du wie bei unserem Saalbau jetzt der Ortschaft sagen, dem Bürgermeister, ich habe gesehen, ihr habt einen Saal mit 700 Platz, einen Saal mit 100 Platz, wir bauen 250 Plätze. Also wenn ihr je eine Gesellschaft von der Ortschaft einen Saal sucht, um ein Essen zu machen und so, ihr könnt wissen, unser Saal ist dafür das, es ist keine Kirche, unser Saal. Unser Saal ist ein Raum, wo sich Menschen treffen, die Jesus anbeten, aber das kann auch draußen sein. Ja? Aber das ist ein totales Umdenken. Denn der Katholik, du weißt, wie es ist, da ist ein Ort heilig. Aber bei Evangelikalen auch, weißt du, da kannst du nicht in ein Restaurant gehen. Das ist die Welt. Aber die Welt, die ist auch im Gemeindesaal. Verstehst? Sobald ich reinkomme. Haben wir eine rechte Lehre gegeben über das, was die Welt ist? Haben wir richtig verstanden, was Johannes 17, was Jesus betet? Herr, hilf ihnen, in der Welt zu leben, denn sie sind ja nicht von der Welt. Also Gemeinde Jesu, und wenn wir Gemeinde Jesu unterrichten, dann zeigen wir Gemeinde Jesu generell auf dieser Welt, Gemeinde Jesu lokal und Gemeinde Jesu, wie wir es treiben. Dass wenn sie in eine andere Stadt gehen, dass sie nicht sagen, juhu, das ist gar nichts. Ne? Dann nehmen sie die kleinen Gläser fürs Abendmahl. Bei uns ist ein großes Glas. Ne? Das ist hier nicht ganz biblisch, oder? Ne? Keine gute Gemeinde. Ne? Und da müssen wir den Christen zeigen, so macht man es bei uns. Das steht in der Bibel. Da kann man es eben von verschiedener Art machen. dass wenn sie rumherum reisen, auch die Jungen in Universitätsstädte gehen und so, in andere Gemeinden, andere Denominationen, dass sie wissen, was biblisch ist und was Gebräuche sind von einer Lokalgemeinde. Unterricht über die Taufe, Unterricht über das Abendmahl, dann die Bruderliebe, also die Reihenfolge ist wieder wie beim Umbekehrten, je nach, gell, was du siehst, was am wichtigsten ist. Bruderliebe, das ist wichtig, dass sie nicht in die Gemeinde kommen, um geliebt zu werden, sondern um zu lieben. Gell, es gibt immer so Christen, die kommen in die Gemeinde, die finden, ja, da ist einfach keine Liebe. Ja, die Menschen, die magen mich halt nicht. Ne? Aber wir wissen ja, wir sind ja gar nicht berufen, auf dieser Welt geliebt zu werden. Wir sind berufen zu lieben. Und wenn wir hineinkommen in eine Gemeinde und Liebe geben, dann klappt's, ne? Und das müssen wir ihnen sofort am Anfang lernen. Sonst kommen sie mit einer Haltung, wo sie nur bekommen wollen und sie sind ja berufen zum Geben. Nächsten Punkt, was ist Welt? Und wie in dieser Welt leben? Nächster Punkt, der Heilige Geist, Frucht, Gaben. Nächster Punkt, das Gebet und das Gebetsleben in der Gemeinde. Anderes Thema, die Versuchung. Anderes Thema, der Teufel und seine Strategie, also der Feind kennen. Das haben wir ja gesehen in Lukas 14, dass wir wissen, wenn wir an Krieg gehen, geistlichen Krieg, dass wir wissen, wie auf der anderen Seite gearbeitet wird. Das ist interessant, das kommt ja nur so in den Sinn. Ne? Der Paulus im zweiten Brief zu den Korinther, wir hätten nie, glaube ich, keiner von uns würde viel Freude haben, eine Gemeinde zu haben wie Korinth, gell? Als Gründer. Und wenn man den ersten Brief sieht, mit all dem, was er sagen muss, dann kommt der zweite Brief, den wir haben. Und in dem zweiten Brief, zweiten Kapitel, da sagt Paulus, in anderen Worten, ich versuche zu übersetzen so schnell, gell, sagt er, ja, ich habe bei euch Leute, die haben um Vergebung gebetet. Aber ich habe ihnen gezeigt, dass die Vergebung eigentlich nicht total ist, wenn ihr nicht mit mir redet. Ihr müsst noch mich um Vergebung bitten, ne? Aber ich habe ja kein Telefon und kein Fax, also das steht im Griechischen. Ne? Ich habe ja keine Möglichkeit, dass sie mich erreichen. Aber die müsst ihr nicht strafen und länger strafen, wie wenn die Vergebung nicht da wäre. Wenn ihr diesen Menschen vergeben habt, dann habe ich auch vergeben, automatisch. Denn, und in diesem Zusammenhang, 2. Korinther 2,11, denn wir kennen ja, was die Strategie vom Teufel ist. Was ist seine Strategie? Die Vergebung unmöglich zu machen in der Gemeinde. Das ist seine Strategie. Dass die Vergebung in der Gemeinde und in der Gemeinschaft zusammen einfach etwas schwieriger und schweres und mühsames wird. Das versucht er immer noch heute. Dann weiß er, wenn die Christen unter sich Mühe haben, sich zu vergeben, dann klappt's. Dann haben sie die ganze Kraft mit dem genommen, dann sind sie nicht draußen in der Welt, dann habe ich Ruhe. Gell? Dann sind sie in den Sälen drin und da knackt es ein wenig. Kein Problem, ne? Ruhe, ne? Im Land. Und wenn wir verstehen, Vergebung ist Vergebung. Auch wenn ein Bruder etwas gegen mich getan hat oder Böses gesagt hat. Es ist vergeben, denn ich kenne mein Herz. Wie viel Mal hat mein Herz Böses gedacht über einen anderen? Wie viel Mal hat mein Mund Böses gesagt über einen anderen? Tut mir leid, dass es so ist, aber es ist Wirklichkeit. Und ich kann nur durch die Gnade leben. Warum sollte dann ein anderer, der das macht gegen mich, sollte der Weg so schwer sein, bis er Vergebung hat? Ich habe ihm schon vergeben, denn ich kenne das Herz. Wenn diese Vergebung in die Gemeinde hineinkommt, wenn Neubekehrte das verstehen, wie die Vergebung geht, wie der Teufel seine Strategie hat, um alles schwer und schwerfällig zu machen, dann ist sie. Ich war eine Situation, eine Gemeinde, gab es fast eine Spaltung. Gell? Dann hat einer von den lieben Brüdern, ich bin sein geistlichen Vater, so wenn man, ich habe ihn zum Glauben geführt, da hat er plötzlich Probleme mit mir, das ist normal. Und dann hat er mein Leben angeschaut mit diesen Brillen, gell? Sobald man dunkle Brillen hat, die sind alle dunkel, alle die man sieht. Hä? Hat er einen Moment dunkle Brillen gehabt und hat gemerkt, ah, der Daniel, der hat Menschen in der Gemeinde, der liebt er mehr als andere. Denen hat er die Hand gegeben am Ausgang, denen nicht. Ja? Ich habe jetzt das schon dreimal gemerkt. Also ist da was los. Ne? Da hat er das in seinem Hauskreis weiter gesagt, wir müssen für Daniel beten. Sagt dann das sehr geistlich, normal. Ne? Wir müssen für Daniel beten, denn mit der Liebe klappt es nicht mehr beim Daniel. Er ist verschieden zu den Menschen. Ja? Da gab es so eine Spannung, gell? Spannungsfeld. Ich wusste da noch nicht, was los ist. Ne? Und da kamen so 10 zu mir, ne? Und zu Ursula, zum uns beweisen, A plus B beweisen, dass wir keine echte Liebe haben vom Heiland. Ne? Da hat zuerst Ursula so gemacht zu mir, denn sie merkte, dass ich reagieren will. Ne? Hat sie zuerst dem alten Adam daneben Uck, ja? Da habe ich den Brüdern gesagt, mein Herz ist viel schlimmer als das, was ihr denkt. Wenn ihr alle Gedanken wüsstet, die da drin sind, alle Blicke, die da drin sind, alles, was da gekämpft wird und was Falsches ernährt wird, alles Fleisch, was da drin rumort, und Kampf, was da ist. Da habe ich ihnen gesagt, ich muss noch besser schauen. Es gibt noch andere Gebiete, wo es noch schlimmer ist. Ja. Dann habe ich ihnen gesagt, aber wenn das so ist, wenn das stimmt, dass ich eine falsche Motivation habe, da habe ich nichts zum Verteidigen. Wenn man deine Motivation angreift, kannst du nichts belegen. Denn alles, was du belegen willst, ist wieder ein Belag für sie gegen dich. Da habe ich gesagt, da musst du aber, weil ich Prediger bin, die Gemeindezucht treiben, so wie ich euch das gelernt habe. Dann darf ich nicht mehr predigen. Und das werde ich machen. Ja. Und da waren wir 2 oder 3 Monate, Ursula und ich, im Gottesdienst. Nie mehr Predigt, gell? Einfach dabei. Ja. Und dann an einem Sonntagmorgen hat der Geist Gottes eingegriffen, ist dieser Bruder aufgestanden in Tränen. Und hat vor der Gemeinde gesagt, dass er neidisch war über unseren Dienst und so weiter. Ich bin dann zu ihm gerannt, gell, mit drin und umarmt und wir haben geweint miteinander. War alles klar und nachher braucht es aber Zeit zum Aufbauen, du. Dann habe ich wieder mal einmal mehr mir gesehen, wie mein Herz schlecht ist, du. Weißt, da war alles klar, umarmt, gell, vergeben. Und nachher, als ich allein war, du. Das ist doch nicht normal, Mensch, das Kind, da setzt du dich da ein, gell? Und da haben sie nichts anderes zu denken als solchen Mist, ne? Da kam der ganze, da kommt der alte Pionier wieder vor, gell? Und dann nach dieser Vergebung war es so wichtig, dass ich mit diesem Ehepaar die Beziehung pflegte, sie wieder eingeladen, dass wir eine Freundschaft wieder anhatten. Es war wie wenn wir alles wieder von Null an anfangen müssen. Weißt, in der Freundschaft. Jetzt, 10 Jahre später, ist das wieder super, also wirklich toll. Aber es war eine ganze Zeit, wo ich gemerkt habe, Mensch, wie der Feind doch versucht, dass die Vergebung schwierig ist in der Gemeinde und dass die Sünde in der Gemeinschaft mit den anderen einfach tiefe Wunden gibt, wo ich so lang daran Mühe habe mit meinem Gedankengang, gell? Und wo dann plötzlich das wieder hochkommt. Und du wieder merkst, Mensch, Herr, ich denke wieder falsch von diesem Bruder. Ich hätte nie gedacht vorher, weil ich das erste Mal erlebt habe, gell? Aber vorher hätte ich nie gedacht, dass das so eine tiefe Wunde in meinem Herzen machen kann. Und das ist doch ein Beweis dafür, dass ich nicht gestorben bin, gell? Dass die alte Natur also wirklich noch lebt. Und das war für mich so eine Schule, gell? Aber das brauchen wir, dass schon die neu bekehrten wissen, eine der Strategien in der Gemeinde vom Teufel ist, dass das Vergeben schwierig ist. Das will er machen. Das Thema, das Gesetz. Wichtig, dass wir mit den Neubekehrten gerade schauen. Die 10 Gebote durcharbeiten. Die Lage zeigen von diesem Boden des Gesetzes, das wahr ist. Und dann auch zeigen, wie von diesem Gesetz dann die Bergpredigt dasteht. Und um zu zeigen, dass wir ohne ihn, Jesus, nicht im Gottesplan leben können. Und dann auch die Gnade natürlich, auch darüber gutes Verständnis. Und dann noch die Wiederkunft Jesu. Und das vor allem, dass sie nicht einfach irre geleitet werden mit solchen Brüdern, es gibt so Brüder, die nur ein großes Ross haben, das ist die Endzeit. Und die haben immer etwas Neues über Offenbarung noch zu sagen, noch ein anderes ne, dazu. Und dann ist gut, wenn die Neubekehrten wissen, in der Offenbarung gibt es 7 Möglichkeiten, das zu verstehen. Also das gibt's, das gibt's, das gibt's, das gibt's. Millennium da, Millennium dort, Millennium zurück und normal, ne, oder gar nicht. Ne. Dass sie einfach nicht, wenn sie in eine andere Gemeinde kommen, nicht plötzlich in Glaubensschwierigkeiten kommen, weil das Millennium nicht am rechten Platz ist. Gell? Das wäre doch schwierig, finde ich. Ja. Ich habe am Wochenende jemand gefragt bei den Fragen, aber Sie sind überzeugt, ne, an welchem Moment im Plan Gottes kommt das Millennium? Ne? Da habe ich gesagt, dass so wie ich meinen Heiland kenne, ist er am Überlegen, wie kann ich machen, dass keiner von meinen Kindern enttäuscht ist. Schwierig, ne? Das muss für den Herrn theologisch schwierig sein, zu wissen, wo bringe ich jetzt das rein, dass sie sich nicht in die Haare gehen, da unten. Ne? Aber er wird es recht machen, gell? Er wird es recht machen. Und unser Auftrag ist, dass wir noch so viel Verlorene das Evangelium sagen, bis dass er zurückkommt. Und das andere mit der Endzeit wird er ganz recht machen. Ihr merkt ja, ich bin ein Spezialist von der Eschatologie, gell? Okay. Also, wir haben persönliche Schulung für Neubekehrte. Und diese Schulungen, diese Themen, die ich dir gegeben habe, diese werden geschult von vielen Gliedern in der Gemeinde, schulen andere. Die Frauen schulen Frauen, die Männer schulen die Männer schulen die Männer. Das ist bei mir ein Prinzip. Ich habe es auch so in der Seelsorge. Wenn eine Frau kommt zur Seelsorge, ist meine Frau dabei. Das ist mein Prinzip einfach, weil ich weiß, dass ich nicht aus Eisenbeton gebaut bin, sondern aus Fleisch, ne, so viel ich weiß. Und ich will nicht versuchen, dem Feind und meinem, nicht nur dem Feind, meiner alten Natur, will ich nicht versuchen, auf Glatteis zu fahren. Und ich bin froh, dass ich das auch so durchführe in der Teamarbeit. Und darum gibt es so viel Taten und Einsätze, die nur Frauen machen können. Die Ursula, die hat jetzt fast einen vollen Dienst, nur beim Besuchen und Helfen von Frauen, wo Männer nicht bekehrt sind. Da bleibt sie Nachmittage, manchmal tagelang, bei so einer Frau, um ihr Mut zu machen, um zu helfen mit den Kindern, um im Haushalt zu helfen und ihnen zu zeigen, wie man diesen Mann lieben kann. Und ich freue mich, dass schon 2 Männer jetzt in ihrem Zeugnis gesagt haben, die haben sich 1 bis 2 Jahre nach der Bekehrung der Frau bekehrt. Diese 2 haben gesagt in einem Zeugnis, ich habe die Liebe von meiner Frau nicht mehr ausgehalten. Ich wollte ihren Meister. Ja? Und ich glaube, da gibt es ja einen ganzen Dienst, der steht zwar in den Episteln, wo Paulus irgendwo, glaube ich, im Timotheus oder in Titus, weiß nicht mehr, wo er sagt, also auf der rechten Seite, dass die älteren Frauen sollen zu den Jüngern gehen, sie besuchen und ihnen helfen, um die Männer zu lieben und mit den Kindern zu helfen. Das ist ein voller Dienst eigentlich in der Gemeindearbeit. Also Schulung persönlich und nachher kommt älteste Schulung. Natürlich in der Gemeinde gehen wir immer weiter mit biblischer Schulung. Aber wir wollen nicht immer am Anfang wieder anfangen, weil Neubekehrte da sind, weil es normalerweise kommen immer rein. Älteste Schulung, und die musst du schulen, ich gebe dir noch ein paar Ideen noch da dazu. Schulen in der Seelsorge, das ist wichtig, dass sie wissen, wie Probleme lösen, wie den Menschen zuhören, wie sie verstehen, eine biblische Seelsorge zu haben, ich finde es sehr wichtig. Da schulst du sie auch in der Exegese, also das Bibelforschen, das Botschaften vorbereiten. Ich glaube, das ist auch wichtig und das ist nicht nur für die Männer. Ich gebe immer so Kurse auch für alle die Kinderarbeit machen. Ich habe gerne, wenn die schon mit den kleinen Kindern, wenn man nicht einfach in der Kinderarbeit ein Buch nimmt und in dem Buch weiß, dass ich da geschichte, das mache ich so am Sonntag. Sondern dass man zuerst den biblischen Text gründlich durcharbeiten kann und da den biblischen Text einfach erzählen kann. Ich finde, manchmal sind die Hilfen zur Kinderarbeit, finde ich manchmal schwieriger als die Bibel. Und ich glaube, Da haben wir in der Gemeinde verschiedene Brüder und Schwestern, die haben sich spezialisiert auf ein Leben in der Bibel. Und jedes Jahr geben sie diese Kurse weiter in einer in der nächsten Klasse. Ne? Wir haben 5 verschiedene Klassen für die Sonntagsschule, gell? Also für die Kinder. Einer, der hat das ganze Leben von Mose durchgearbeitet, durchgeackert, gelesen, erzählt, im Wald erzählt. Gell? Der Meister ist der Mose, ne? Der hat schon so einen langen Bart jetzt. Ne? Er ist der Mose geworden, der Kerl. Gell? Aber da sind die Kinder da, gell? Da kann ich 3 Sonntage von Mose das Leben durch. Ach, ja, da gehen sie mit in die Wüste, gell? Da sind sie dabei. Ja? Aber da erzählt das. Ein anderer erzählt Elia. Und der hat einfach das drin. Da habe ich einfach vorgeschlagen, welche Frau, welchen Mann will eine Biografie in der Bibel, die ihm zum Herzen ist, ein Mann oder eine Frau in der Bibel, wo er Herz hat, dem ihn anspricht, besser durchackern, um es den Kindern erzählen zu können. Die Bibel ist ja interessant. Gell? Wir können sie manchmal weniger interessant machen, aber sie ist interessant. Gut, es gibt Kapitel, wenn einfach die Namen, nur Namen da sind, ne? ist ja nicht immer so interessant. Also älteste Schulung, Seelsorge, Exegese. Das kollegiale Leben muss man unterrichten. Wie organisierst du das Zusammenarbeiten von Ältesten? Wie geht das in der Koordination? Wie können sie sich Ziele setzen und erreichen? Ich war in Komitees, so in verschiedenen von Missionen. Da hat man jede 3 Monate wieder vom selben geredet und nie einen Schluss gezogen. Da hat manchmal gedacht, also, nie in der Welt könnte ein Geschäft so arbeiten. Ne? Würde mal den Schlüssel gerade unter die Tür wegschmeißen. Ne? Da redet man und niemand weiß, was er machen muss. Keiner hat Aufgaben. Da hat man mich eingeladen, um Komiteesitzungen zu organisieren, gell? Wo es nur Aufgaben gibt für jeder, wo jeder mit seiner Aufgabe kommen muss, wo es Entscheidungsmomente gibt, wo man weiß, das muss man jetzt so und so in die Praxis umsetzen, das geht so in der Gemeinde. Aber das ist ein methodisches Arbeiten, was wir brauchen in der Gemeinde. Es gibt immer noch leider Christen, die Methode und Heiligen Geist nicht zusammenbringen, gell? Was immer. Der Geist muss frei sein und die Methode ist fleischlich. Gell? Jetzt vergeht das zusammen. Ne? Aber ich sehe immer wieder in den Gemeinden, dass der Geist Gottes wohl ist, da wo Ordnung ist. Da fühlt er sich sehr wohl. Weil Gott ein Gott der Ordnung ist. Und da ist Zusammenarbeit. Und auch über die Gemeindestrukturen mit den Ältesten zu reden. Du weißt ja, wie siehst du den Bau, wenn du um die Baustelle einen Echafaudage Gerüst hast, ne? Wenn du 4 Stöcke baust an diesem Haus, dann machst du nicht zuerst auf dem Boden 4 Stöcke Gerüst, ne? Und sagst, okay, jetzt machen wir das Loch, ne? Ja, wo fahren wir da rein? Gute Frage, ne? Aber ich meine, das Gerüst, das soll doch helfen. So ist die Struktur der Gemeinde. Wir fangen nicht an mit Struktur, aber wir müssen wissen, jetzt, wenn diese Gemeinde wächst, wie gehen wir weiter? Was haben wir für eine Struktur, die ermöglicht, dass wir den nächsten Stock bauen? Ist das gut vorbereitet? Haben wir materiell die Möglichkeit? Und so eine Struktur an Platz zu setzen, die da ist, um mit dem Bau zu wachsen. Und wir wissen, wenn der Herr zurückkommt, dann macht er alle Strukturen weg, gell? Dann ist der Bau fertig. Und dann, wenn du Älteste geschult hast, dann kommt auch der wichtige Moment, wo nicht nur das Wissen da ist und Schulung, sondern wo ganz bewusst, aber das ist im Fall, wenn ein Pionierteam von Vollzeitler eine Gemeinde gründet, ist das wichtig, dass der Vollzeitler mit den Ältesten betet vor der Gemeinde und die Autorität für die Gemeinde diesen Ältesten gibt. Da können nachher die Leute mir anrufen, ich sage, warte mal, welcher Gemeinde bist du? Okay, dann telefonier dem so und so. Ja? Ich bin nicht Autorität in dieser Gemeinde. Die Übergabe ist geschehen. Zuerst müssen sie wissen, wie arbeiten, und nachher muss die ganze Gemeinde wissen, wer ist unsere Autorität. Und dann muss natürlich der Missionar lernen, zurückziehen, wieder Gebet, gell, wie auf unserem Schema, Gebet miteinander, zum Wissen, wo gehen wir hin, und dann ciao, ciao, ne? Nächsten Ort. wir hören da auf für die Kaffeepause, die auch wichtig ist. Gell? Danke.